Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Ja, willkommen zu Soundcheck Politik, meinem neuen Podcast, in dem ich euch ab sofort alle zwei Wochen begrüßen möchte. In Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen, aber es geht natürlich, der Name sagt's, um Musik. Und mit wechselnden Gästen möchte ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern eben auch über Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste sprechen. Und deswegen steigen wir ein mit einem kleinen Musikstück von Annen-Mai Kantereit.
Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein. Oder bilde ich mir das ein, oder bilde ich mir das ein?
Ja, und zu diesem kurzen Musikstück begrüße ich ganz herzlich den Gast der heutigen Sendung, nämlich den Parteivorsitzenden der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Lars Klingbeil. Lieber Lars, sei herzlich willkommen.
Andi, servus, moin, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Danke, dass ich als erster Gast dabei sein darf.
Moin, moin. Und dieses Lied von Annen-Mai Kantereit haben wir nicht ganz zufällig ausgesucht, denn, und das ist so eine kleine Anekdote aus deiner Biografie, es gab tatsächlich mal ein Event, an dem Lars Klingbeil die Hauptgruppe und Annen-Mai Kantereit die Vorband war. Unglaublich, Lars, eigentlich wären das die großen Bühnen der Welt jetzt für dich. Wie kam es dazu?
Das stimmt, es ist ja bekannt, dass ich Hobbymusiker bin und früher auch echt lange in der Band gespielt habe. Und dann war das schon ein paar Jahre her, dass wir im Verteidigungsausschuss einen sehr netten, tollen Kollegen der Linkspartei hatten, Paul Schäfer, der war verteidigungspolitischer Sprecher und der hörte auf im Bundestag. Und dann haben wir uns mit ein paar Kollegen zusammengetan, da war der Rainer Arnold hier bei euch aus Baden-Württemberg mit dabei, dann Elke Hoff von der FDP, auch mit Nuripur von den Grünen, und wir haben uns als The Defenders zusammengetan und haben gesagt, wir spielen auf dem Abschied von Paul Schäfer. Und da war eine Schülerband, die hat vor uns Musik gemacht. Das war von Paul Schäfers Sohn, war das irgendwie so der Mitbewohner. Der hatte eine Band damals in Köln. Und Jahre später saß ich mit Henning May von Annen-Mai Kantereit beim Bier zusammen. Und dann erzählte er, dass er schon mal im Bundestag Musik gemacht hat. Und erzählte, dass er eben mit seiner damaligen Band, die hatten noch keinen Namen, später hießen sie Annen-Mai Kantereit, dass die im Bundestag gespielt haben bei der Verabschiedung von Paul Schäfer. Und in dem Moment habe ich gecheckt, wer meine Vorband war. Und kann seitdem mit Stolz durchs Land rennen und sagen, Annen-Mai Kantereit war mal meine Vorband. Leider hat es bei mir musikalisch nicht so sehr geklappt, aber ich bin heute sehr gern auf deren Konzerten. Die machen tolle Musik und deswegen ist auch gut, dass du die ausgewählt hast. Ja.
Respekt dafür, es kann nicht jeder behaupten, Annen-Mai Kantereit als Vorband gehabt zu haben. Steht eigentlich deine Gitarre noch im Büro, im Willy-Brandt-Haus?
Also wir sehen uns ja gerade per Video. Wenn ich mich jetzt so schräg umdrehe, dann sehe ich da meine Gitarre und meine Ukulele. Und immer wenn ich mich mal gerade über irgendwas aufrege oder wenn ich einmal kurz Luft holen muss und nachdenken muss, dann habe ich Gitarre oder Ukulele in der Hand. Und das hat für mich was Meditierendes, wenn ich Musikinstrumente in der Hand habe. Ja, ist schon noch sehr präsent. Aber früher habe ich...
Also Musik als Arznei.
Genau, aber früher habe ich echt... Ich habe eine Zeit gehabt im Leben, da habe ich jeden Tag 2-3 Stunden gespielt. Da bin ich jetzt weit von weg.
Was war denn so deine Prägung musikalisch? Also ich kann sagen, ich bin ein Kind der 80er. Ja, ich bin so in die Independent-Geschichte eingestiegen. Punkmusik war so mein Ding. Und da ist immer noch der Plattenschrank voll. Und wenn ich die Lieder von damals höre, die ersten drei Töne, du bist sofort wieder irgendwie Flashback. 30 Jahre, 40 Jahre zurück. Was waren deine prägenden musikalischen Stars?
Sag mal erstmal, welche Punk-Bands waren das bei dir?
Ja, damals gab's die Dead Kennedys, damals gab's verschiedene englische Bands. Ich habe auch ganz irren französischen Punk damals gehört, weil ich einen Freund in Paris hatte. Und heute bei Dropkick Murphys oder sowas, also Irish Punk, Irish Folk Punk, da geht mir so das Herz auf. Es muss schnell sein, aber vor allem, es muss auch gute Stimmung verbreiten.
Ja, Punk hatte ich ein bisschen auch in meiner musikalischen Laufbahn, also auch durchaus mal Sex Pistols oder im deutscher Punk Abstürzende Brieftauben oder, also das war so alles am Rande mal mit dabei, aber Bei mir ging es eigentlich los mit den Ärzten. Also das war okay. So eine der ersten Bands, die mich geprägt haben. Farin Urlaub, wegen dem habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Cool. Später dann auch durchaus Nirvana, Rage Against the Machine. Aber gut. Ich habe auch schon immer eine Linie zum Hip-Hop gehabt. Also ich glaube, ich war einer der ersten bei mir, auch in der Clique, die dann irgendwann mal so mit Fanta 4 angefangen haben, absolute Beginner deutschen Hip-Hop zu hören. Und das war natürlich dann super, wenn so eine Band wie Rage Against the Machine auf einmal Hip-Hop plus Crossover oder eben Metal auch verbunden hat. Aber das waren so meine Anfänge. Und auch Musik ist bis heute eigentlich nach wie vor sehr wichtig. Und ich beschäftige mich in jeder freien Minute, die ich habe, auch durchaus mit Musik.
Sehr gut. Wir werden da sicherlich die Ärzte nachher nochmal kurz aufrufen. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Text, den Annemal Kantereit uns da vorhin vor die Nase gehalten hat. Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss mich nicht zwingen. Manchmal habe ich richtig Bock drauf, keine zu haben. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Ich glaube, das ist ein Satz, der gerade manchen durch die Köpfe geht, der die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen verfolgt. Und morgen könnte alles anders sein, also die Schnelllebigkeit. Jetzt haben wir ja vor kurzem die Europawahl erlebt. Und wir merken ja, dass in unserer Gesellschaft gerade, ich sage jetzt mal, viele Menschen unterwegs sind, die ja durchaus eine gewisse Zukunftsangst, Zukunftsskepsis haben. Und wenn wir das Wahlergebnis anschauen, dann sind ja nicht gerade die Kräfte gestärkt worden, die, ich sage es mal, ein positives Bild von Zukunft zeichnen, sondern eher die ja eher den Stillstand predigen oder die den Menschen suggerieren, irgendwie die Zukunft liegt irgendwo in der Vergangenheit. Man könnte irgendwie mit den Rezepten der Vergangenheit alles lösen. Wie nimmst du aktuell die Diskussion wahr, vor allem auch in deiner Partei, in der Sozialdemokratie? Denn ich habe schon das Gefühl, dass dieses Ergebnis der Europawahl unsere Partei schon durchgeschüttelt hat, oder?
Ja, definitiv. Und ich sage jetzt auch mal hier, das muss auch so sein. So ein Ergebnis, 13,9%, darf überhaupt nicht spurlos an der Partei vorbeigehen. Aber vielleicht sage ich zur Partei im zweiten Schritt was, weil das erste ist für mich auch das Entscheidendere mit sogar das, dass wir einfach sehen müssen, wie gesellschaftliche Realitäten sich verändern. Ne? Also ein paar Stunden keine Nachrichten lesen. So, ich glaube, ich kenne Leute, die mittlerweile sehr bewusst auch sagen, sie wollen keine Nachrichten mehr gucken, hören, sehen. Das ist denen alles zu viel. Ja, da wird nur rumgebrüllt, alles verschärft sich. Da ist ein Krieg, da ist ein Krieg, da gibt's eine militärische Auseinandersetzung, da eine Katastrophe, hier ein Politiker, der ausrastet. Und das wahnsinnig viel Polarisierung. Und ich kenne wirklich mittlerweile Leute, die sich dem Ganzen entziehen. Und dann kommen halt welche um die Ecke und haben sehr, sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und das haben wir jetzt bei der Europawahl gesehen. So was nicht heißt, und da will ich glasklar sein, dass wir Fehler gemacht haben als SPD, dass wir Dinge aufzuarbeiten haben, dass wir Sachen verändern müssen. Und das alles unter der Prämisse auch, dass ich Wahlen wieder gewinnen will. Gerade deswegen müssen wir uns verändern. Aber es ist schon eine Zeit, in der vieles ganz, ganz anders ist als vor 4, 5 Jahren. Also ich erzähle mal anekdotenhaft, als ich angefangen habe mit Politik, da hast du dich 3 Monate über 10 € Praxisgebühr gestritten. Und heute haben wir ganz andere politische Themen. Und das merken die Menschen auch. Und es gibt so einen Zustand von Erschöpfung auch gerade, der ist da. Und ich glaube,
so deswegen, Krisenmüdigkeit ist es ja so ein bisschen, ja?
Ja, genau.
Das ist ja Politikmüdigkeit. Die Leute sind müde, habe ich so das Gefühl.
Und das ist natürlich ein Nährboden auch für die Populisten und für die zersetzenden Kräfte. Und das haben wir jetzt bei der Europawahl sehr stark gemerkt.
Und ich habe so das Gefühl, und ich glaube, so geht es manchen auch, die jetzt gerade versuchen, wieder konstruktiv über Politik zu reden, gerade auch im Vorfeld. Wir hatten ja auch Kommunalwahlen mit den Europawahlen. Du hast das Gefühl, manche Menschen machen zu. Und du kommst gar nicht mehr so richtig an sie ran. Sie haben quasi ihr Urteil. Also zumindest über die Regierung oder vielleicht sogar über die demokratischen Parteien oder gar über die Demokratie insgesamt gesprochen. Wie schaffen wir es? Ich weiß, sind gerade alle auf der Suche. Wie schaffen wir es, diese Stimmung wieder ins Positive zu drehen? Also ich für mich sehe durchaus natürlich einen Teil der Verantwortung innerhalb der Regierung. Ja, also ich sag mal, wenn die Menschen erleben, dass Probleme nicht gelöst, sondern täglicher Streit die Debatte bestimmt, dann haben die nicht das Vertrauen in Lösungskompetenz. Wenn ich dann eine Union sehe, die teilweise ja auch, ich sage mal, manchmal in den Duktus verfällt, den die Populisten pflegen, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, da könnte was ins Rutschen geraten. Und ich sehe da durchaus, egal wer jetzt in der Rolle Opposition oder Regierung ist, alle in der Verantwortung aus dem demokratischen Spektrum, stärker auch konstruktiv wieder zu erscheinen. Wie glaubst du, kann sowas gelingen in einer durchaus aufgeladenen Situation, so knapp 16 Monate vor der nächsten Bundestagswahl?
Na, es sind mehrere Sachen. Also das eine, bin ich ja völlig bei dir. Wir haben selbst mit der Regierung genug dazu beigetragen, dass der Vertrauensverlust da ist und dass er auch nicht zu gering ist. Also Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung, der Streit um den Haushalt, also auch dieser ständige Streit, ja, also Streit als Normalzustand, davon sind die Leute genervt. Die haben die Erwartung an Politik, dass man die Probleme löst, dass man das geräuschlos macht, dass man eng zusammenarbeitet und einfach jetzt in der Bewertung, in der Analyse, ja, wir haben dazu beigetragen. So, das Zweite, auch die Union, du hast es angesprochen, verschärft Situationen immer wieder. Ich glaube, dass irgendwann wird die Union auch mal wieder Verantwortung tragen und deswegen muss man auch immer in der Oppositionsrolle gucken, wie man das politische Klima beeinflusst. Und da finde ich, überzieht die Union an vielen Stellen echt sehr erheblich. Und das kann sein, dass die Union sich dann auch damit irgendwann auseinandersetzen muss und dann auch begreift, dass sie verantwortungsvoll hätte handeln müssen. Und wie man rauskommt, ich meine, das liegt dann schon drin. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch die demokratische Mitte stärken. Wir müssen deutlich machen, dass Kompromisse auch in einer aufgeheizten Situation mit dazugehören. Wir müssen klar machen, und das ist der Punkt, der gerade auch nicht gut gelingt, was eigentlich der Weg raus ist aus dieser Situation. Ich glaube, wenn man sich heute hinstellt und sagt, bin fest davon überzeugt, Deutschland bleibt ein starkes Land, wir haben jetzt massive Veränderungen vor uns, wir kriegen das aber gut hin, wir sollten alle gemeinsam diesen Weg gehen und dann wird am Ende ein stärkeres Land stehen, als das heute der Fall ist, dann sind viele auch bereit, sich auf diesen Weg mit einzulassen. Und dann gibt's am Ende noch etwas, was ich mit in den Topf werfe, in der Frage, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, wir brauchen einfach mehr gesellschaftlichen Dialog. Also ich nehme politische Debatten heute so wahr, dass sie wahnsinnig aufgeheizt sind. Du bist für mich, du bist gegen mich, schwarz-weiß, ja, nein, Freund, Feind. So, und ich habe neulich in einem Interview mal gesagt, eigentlich brauchen wir mehr Stammtisch wieder. Ja, also wo Leute miteinander quatschen, wo man Meinungen austauscht, wo man sich auch mal was an den Kopf knallt, aber wo du am Ende trotzdem das Bier zusammen austrinkst und man irgendwie feststellt, der andere hat vielleicht eine komische Meinung, aber es ist ein vernünftiger Kerl oder vernünftige Frau. So an der. Und das fehlt mir mittlerweile. Und ich habe Angst, dass es immer weiter kaputt geht im politischen Diskurs. Aber so können wir auch wieder Ruhe in die Gesellschaft reinbringen und eine Geschlossenheit in die Gesellschaft reinbringen. Ist aber ein harter Weg und ist nicht so bequem wie das Geschäft der Populisten und der Spalter und der Polarisierer. Nur ich glaube, das macht am Ende unsere Demokratie auch mit kaputt, wenn wir immer nur im Gegeneinander sind.
Das ist meine volle Überzeugung. Ich glaube, wenn man sich unversöhnlich gegenübersteht, dann fällt es denen, die genau diese Unversöhnlichkeit als Programm haben oder sogar als Grundstimmung brauchen, dann fällt es denen umso leichter, ihr Geschäft zu machen. Wenn wir jetzt mal auf die Nahperspektive schauen, jetzt wissen wir alle, Politik ist kompliziert und manche Menschen wollen sich ja dieser Komplexität auch, ich sag mal, gar nicht nähern. Wir wissen, wie viele Krisen dieses Land gerade zu durchstehen hat. Wir wissen, dass die Transformation eine Herausforderung ist, die wahrscheinlich eine Jahrhundertaufgabe ist, weg von der fossilen Energieversorgung. Wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Geschehnisse im Bund schauen, Thema Haushalt. Wir werden ja jetzt Anfang Juli einen Haushaltsentwurf haben aus der Regierung heraus. Wie optimistisch bist du, dass es gelingt, ich sage jetzt mal, ohne fundamentale Einschnitte? Es wird ja darüber geredet, dass hier nochmal 25 bis 30 Milliarden aus dem Bundeshaushalt herausgespart werden müssen. Wie zuversichtlich bist du, dass wir Anfang Juli tatsächlich einen solchen Entwurf eines Bundeshaushalts, und der muss ja ins Parlament, das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber, dass wir den haben werden und dass von dem auch eine gewisse Signalwirkung ausgeht, dass wir das, was wir am Anfang der Ampelregierung hatten, der sozialdemokratisch geführten Regierung, nämlich so ein Aufbruchssignal, dass wir das vielleicht wieder in diesem Haushalt auch tatsächlich rüberbringen können?
Ja, also ich bin da schon zuversichtlich, dass man das hinkriegt mit dem Haushalt. Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes da vor enormen Herausforderungen stehen. Und es muss jetzt schon sehr viel eingespart werden in diesem Haushalt. Und da sind jetzt die Spitzen der Regierung auch dran und sitzen jetzt auch täglich gerade zusammen, auch natürlich in der Rückkopplung mit uns als Parteivorsitzende. Und ich habe aber auch Erwartungen an diesen Haushalt. Und deswegen geht es für mich nicht einfach nur darum, dass natürlich jedes Ministerium guckt, wo kann gespart werden, was kann jetzt noch verbessert werden und so. Und das ist ja auch die Erwartung, die alle haben. Jeder muss gucken, wo kann er sparen. Ja, aber es gibt so drei Sachen, die will ich einfach kurz nennen, die für mich schon wichtig sind und die müssen in diesem Haushalt auch erkennbar sein. Das eine ist, es muss sehr klar der Fokus liegen auf den Sicherheitsbegriff. Also wir haben diesen Krieg in der Ukraine, der beängstigt die Menschen, der fordert uns als Deutschland heraus, sowohl die Ukraine zu stärken, als auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier zu sorgen. Und deswegen muss sehr klar in Sicherheit investiert werden. Also das ist auch nichts, wo wir Kompromisse machen können. Das muss gewährleistet sein. Das Zweite ist, dass wir gerade in einer Phase sind, wo auch die Wirtschaft einen totalen Umbruch erleidet. Also Stichwort Transformation, ein sehr sperriger Begriff, aber wir reden über Klimaneutralität, über Digitalisierung, wir reden über Infrastrukturausbau. Und das muss alles möglich sein. Das muss mit Investitionen begleitet werden und dafür muss auch dieser Haushalt stehen. Und dann glaube ich eben, die sicherheitspolitischen Herausforderungen und die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die können nur gelingen, wenn wir im Land selbst eine Stabilität und einen Zusammenhalt haben. Und deswegen ist für mich als Sozialdemokrat auch sehr klar, es darf keine Kürzung geben, was den Zusammenhalt dieses Landes angeht und was den Sozialstaat angeht, der ja Zusammenhalt auch mit organisiert, wenn es beispielsweise um die Rente geht, ja, wo Menschen, die hart ihr Leben gearbeitet haben, die was geleistet haben für dieses Land, dass die sich darauf verlassen können, dass sie das, was sie einbezahlt haben, am Ende auch als Rente rausbekommen. Und das sind für mich drei Parameter, an denen ich dann noch bewerte, ist der Haushalt gelungen oder ist er nicht gelungen? Und alle Signale, die ich gerade bekomme, auch aus der Regierung, deuten darauf hin, dass man diesen Haushalt erreichen kann, dass man das schaffen kann. Aber das wird, Olaf hat es neulich mal gesagt, das wird schon erfordern, dass jetzt einige noch sehr schwitzen in den nächsten Wochen. Aber das muss jetzt auch klappen. Und das ist auch meine Erwartung, die ich habe. Das ist Job der Regierung, einen Haushalt vorzulegen. Also da gibt's keine Ausreden an dieser Stelle. Das muss vernünftig funktionieren.
Und ich glaube tatsächlich, dass, ich sag mal, das ein Indikator für das Funktionieren der Regierung ist, weil wir merken das ja, vor allem die Medien lieben ja diese Spiele, das Ende der Regierung sozusagen herbeizureden. Ich glaube, dass wir in dieser aktuellen Situation alle in der Verantwortung sind, alle, die in ein Parlament gewählt wurden, wie gesagt, egal in welcher Rolle, dass wir handlungsfähig bleiben. Und wenn ich jetzt mal den Ökonomen zuhöre, da würde mich deine Meinung auch interessieren, Lars. Wenn ich den Ökonomen zuhöre, dann sagen die ja, trotz der im Moment stattfindenden Investitionen, es passiert eigentlich auf der Investitionsseite zu wenig. Also der Staat müsste in so einer Situation, nehmen wir mal das Thema Wohnungsbau. Wir haben allein in Baden-Württemberg 206.000 Wohnungen zu wenig und wir sind ein Land, das noch Fachkräfte zusätzlich braucht, die er in dieses Land holen will. Und gleichzeitig merken Menschen, dass es immer schwieriger wird, aus ihrem Geldbeutel ihren Unterhalt zu bezahlen, sei es Miete, sei es Lebenshaltungskosten. Das heißt, eine Investition in zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum wäre jetzt auch zur Stützung der Bauwirtschaft extrem wichtig. Und es wäre ja eigentlich gar keine Verschuldung im engeren Sinne, denn durch die Investition habe ich ja Anlagegüter, die ich produziere. Ich habe ja die Wohnungen dann. Und deswegen, ich glaube, viele Menschen treibt um, gerade auch, ich sage jetzt mal, uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten oder Menschen, die den handlungsfähigen Staat als wichtiger achten, warum wird hier nicht der Hebel stärker umgelegt? Wie gesagt, es wäre eine wirtschaftspolitisch sinnvolle Maßnahme, um die Bauwirtschaft zu stützen. Wir brauchen diese Wohnungen und wir müssen auch den Fachkräftemangel in Angriff nehmen. Wie kann man, ich sage es einfach mal jetzt ganz personifiziert, Christian Lindner und möglicherweise auch Lars Feld davon überzeugen, dass dieses Geld, diese Investition wichtig ist?
Also wie man die jetzt persönlich überzeugt bekommt, das weiß ich nicht. Und ich sehe aber, und das sollten die beiden auch als Menschen, denen ich ernsthaft glaube, dass sie ein großes Interesse daran haben, den Wirtschaftsstandort Deutschland stark zu halten, glaube, die beiden sollten registrieren, dass mittlerweile fast alle führenden Ökonomen in diesem Land, dass die Wirtschaftsinstitute, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, jetzt zuletzt ja der BDI mit Herrn Russwurm, und dass natürlich auch die Sozialdemokratie, übrigens auch viele in der Union bei den Ministerpräsidenten, dass alle sagen, wir brauchen andere Regeln, was die Investitionen angeht. Also man macht es immer sehr schnell fest an der Schuldenbremse. Und ich bin jetzt überhaupt niemand, der sagt, Schulden machen ist großartig, darum geht's gar nicht. Aber es geht für mich um die Frage, wie können wir Investitionen stärken? Und wenn Herr Russwurm sich jetzt vor wenigen Tagen hinstellt und sagt, wir machen mal so einen richtigen Wumms mit 400 Milliarden Investitionsfonds, nicht übrigens in den Sozialstaat, sondern in die Infrastruktur, in die Chancengleichheit, in die Klimaneutralität, in die wirtschaftliche Stärke. Das ist doch ein Signal, wo ich als sozialdemokratischer Vorsitzender sofort sage, Deal, machen wir so. Das ist total wichtig und das wäre ein starkes Signal für die Arbeitsplätze und für die Wirtschaftskraft hier in diesem Land. Und das ist das, wo ich mir erhoffe, dass auch Christian Lindner und andere sehen, guck mal, was da gerade auf der ökonomischen Seite passiert. Wie können wir dieses Land stark halten, wenn wir in so eine Situation reinrutschen, wo auf einmal mit Excel-Tabellen jetzt der Haushalt bestimmt wird, wo hin und her geschoben wird, wo so mal hier 50, mal hier 500 Millionen rausgekürzt werden. Und am Ende geht aber ganz viel Wertvolles kaputt, was dieses Land auch stark machen kann in Zukunft. Dann haben wir ein Problem, ne? Und ich bin fest davon überzeugt, du kannst nicht mal eben 30, 40 Milliarden aus dem Haushalt rausstreichen, ohne dass du große Verwerfungen in diesem Land hast. Und die Debatte, die Herr Russwurm aufmacht, zeigt ja das Gegenteil. Wir brauchen gerade massive Investitionen. Und mein Interesse, und ich vermute mal deins auch, ist ja, dass wir uns so im Wettbewerb mit China und den USA, dass wir uns als starke Industrienation da positionieren und nicht, dass wir zulassen, dass Industriearbeitsplätze aus diesem Land verschwinden. Und das geht nur mit Investitionen. Das können private sein, aber es müssen eben auch öffentliche sein. Und dafür gibt es jetzt Vorschläge auf dem Tisch. Ich würde die gerne umsetzen, bin da auch sofort bereit. Und ich hoffe, dass Christian Lindner das auch so sieht und dass unser gemeinsames Interesse, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu machen, dann auch so verfolgt werden kann.
Vielen Dank, Lars, für diesen ersten Teil. Wir machen jetzt einen kleinen Break zum Soundwechsel. Im Soundwechsel kommen meine Landtagskolleginnen und Landtagskollegen zu Wort. Sie haben 2 Minuten Zeit, einen anderen Blick auf das Thema der heutigen Episode zu werfen oder eben mich von ihrer Musik zu überzeugen. Hören wir mal rein, was Doro Kliche-Behnke aus Tübingen zu sagen hat.
Der Soundwechsel.
Hallo zusammen, man kann sich Musik ja von 2 Seiten nähern. Entweder hören oder selbst musizieren. Ich habe es viele Jahre probiert mit Klavierunterricht, es war leider hoffnungslos. Ich beschränke mich seither eher aufs Musikhören und auf Singen im Chor. Musik ist ja eine Ausdrucksform, die ohne Sprache funktioniert, die Grenzen überwindet, die Kulturen verbindet. Und Musik kann im besten Fall unterhalten, beruhigen oder auch mal die Stimmung aufhellen. Und was mir als Sozialpolitikerin besonders wichtig ist, gemeinsames Musizieren, zum Beispiel im Chor oder Orchester, ist ein starkes Mittel gegen Einsamkeit. Und da sind wir schon sehr schnell bei der Demokratie. Wir wissen nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Einsamkeit und autoritären Einstellungen. Und Einsamkeit befördert die Anfälligkeit für Verschwörungsmentalität. Der Aussage zum Beispiel, einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt, dieser Aussage stimmen echt 25% der Nicht-Einsamen, aber 34% der Menschen zu, die sich einsam fühlen. Also die Nähe zur Verschwörungstheorie ist tatsächlich höher, wenn Leute sich einsam fühlen. Und auch deshalb diskutieren wir immer Strategien, wie wir gesellschaftlich Einsamkeit miteinander überwinden können. Und jetzt zum Schluss noch ein Tipp von mir. Nein, kein Musiktipp. Das spare ich euch und mir, sondern ein Filmtipp. Auch wenn es bei mir zwar nicht geklappt hat mit dem Klavier, ich empfehle als einen der besten Filme aller Zeiten Der Pianist. Und jetzt gebe ich zurück an Andi.
Ja, das war Doro Kliche-Behnke, die uns ein bisschen was aus ihrer Sicht zum heutigen Thema gesagt hat. Und lieber Lars, du bist heute mein Gast in meinem Podcast Soundcheck Politik. Wir haben natürlich aus der aktuellen Situation heraus auch einiges vor uns. Wir haben, ich habe es gesagt, in 16 Monaten Bundestagswahl, aber jetzt stehen ja in diesem Spätsommer, Herbst Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern an. Und wir haben ja in der Europawahl auch zur Kenntnis nehmen müssen. Manchmal wird die Europawahl ja auch ein bisschen als Protestwahl benutzt, dass gerade auch die AfD erhebliche Zuwächse gehabt hat. Leider bei uns auch im Land Baden-Württemberg in der Kommunalpolitik. Die sitzen jetzt in Kommunalparlamenten mit Menschen, die eigentlich kaum jemand kennt. Wir haben eine Situation, in der in den ja, Landtagen fast überall, fast flächendeckend die AfD sitzt und auch im Deutschen Bundestag. Eine Partei, die jetzt im Europawahlkampf dadurch aufgefallen ist, dass ihre Spitzenkandidaten, ich sage jetzt mal, zumindest verdächtig sind, für ausländische Geheimdienste Handlanger zu sein. Und deswegen erschreckt es einen natürlich, gerade auch, was im europäischen Ausland passiert. Wir wissen, dass in Frankreich jetzt Neuwahlen von Macron angeordnet wurden. Wie siehst du in der aktuellen Situation den Umgang mit diesen rechtspopulistischen und in Teilen ja sicherlich rechtsextremen Kräften? Wir haben ja im Europawahlkampf klar versucht, deutlich zu machen, dass eine Stimme für die SPD eine Stimme gegen rechts, gegen rechtsaußen ist. Aber ich hatte so das Gefühl, dass für viele Menschen das ein wichtiges Thema ist, aber sicherlich nicht das einzige und wahlentscheidende Thema. Was ist aus deiner Sicht das beste Rezept, um diese Rechtsextremen aus unseren Parlamenten herauszudrängen und den Leuten klarzumachen? Die haben definitiv keine Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit.
Ja, also lass mich dazu sehr klar sagen, weil ich natürlich auch in diesen Stunden sehr viel noch über den Europawahlkampf nachdenke. Es ist richtig, eine klare, unmissverständliche Haltung gegen rechts zu haben. Und ich finde, da darf es doch gerade in der Sozialdemokratie mit unserer Geschichte, mit unserer DNA überhaupt kein Wackeln geben. Trotzdem reicht es nicht, nur gegen etwas zu sein. Wir müssen auch für etwas sein. Wir müssen dafür sein, dass die Menschen bezahlbare Mieten haben, dass sie anständige Löhne haben, dass sie sichere Arbeitsplätze haben, dass die Familien gestärkt werden. Und das ist etwas, was wir in diesem Europawahlkampf, und das sage ich jetzt selbstkritisch auch auf mich bezogen, was wir vernachlässigt haben. Du kriegst immer sehr viel Applaus, wenn du gegen rechts bist, aber du musst auch sagen, wie wir uns eine Gesellschaft vorstellen, und zwar eine Gesellschaft, die den Menschen so viel Halt und auch Zusammenhalt gibt, dass sie gar keinen Grund haben, zu den Populisten und zu den Rechtsextremen zu rennen. Und da müssen wir besser werden. Also auch klar zu machen, wofür wir kämpfen und was die Dinge sind, die uns als Sozialdemokratie umtreiben. Ich habe immer diese Formulierung der arbeitenden Mitte, also Menschen, die den Laden am Laufen halten, die morgens aufstehen, die anständig sind, die fleißig sind, die guten Nachbarn. Ja, darum muss es gehen. Und da müssen wir lauter und klarer werden. Und ich finde auch, wenn man dann sieht, dass zum Beispiel so ein Rentenpaket dreimal von der Kabinettstagesordnung genommen wird, dann verliert man da Vertrauen, obwohl wir das Richtige tun. Ja, die Frage, wie ist das mit dem Mindestlohn? Wie ist das mit der Tariftreue? Wie ist das mit den bezahlbaren Mieten? Das sind ja Sachen, wo wir in der Regierung auch erste Schritte gegangen sind, aber wo ich mir wünsche, dass die SPD noch klarer und auch deutlicher wird, dass wir genau hier unseren Auftrag sehen, für die Menschen was zu erreichen. Und dann, glaube ich, kriegt man das auch hin, dass wir nicht auf einmal die AfD als Alternative zu uns haben. So auch das Thema Migration, das gehört mit dazu. Und ich glaube, es ist fast weniger die Migration als eher die Integration. Wie ist das eigentlich an den Schulen? Ja, wenn da auf einmal 40-50% der Kinder kein Deutsch sprechen, das ist eine Herausforderung für die Gesellschaft. Dass der Wohnraum noch knapper wird, für manche noch unbezahlbar wird, das ist eine Herausforderung. Da müssen wir auch selbstverständlich und ohne Scheu drüber reden, dass das für viele Menschen in diesem Land eine Herausforderung ist. Und das alles zu benennen und auch dann zu sagen, und wir packen das jetzt an, das ist der Weg, wie man die AfD klein kriegt. Und dann muss man auch sagen, was die Pläne der AfD sind. Also bei der Europawahl, ich habe es immer wieder erwähnt, wenn deren Konzept von Europa, nämlich ein Europa der Vaterländer, die Zerschlagung der Europäischen Union umgesetzt wird, dann geht jeder vierte Arbeitsplatz in diesem Land verloren. Und das ist die Wahrheit des Programms der AfD. Und auch das muss man klar benennen. Also sie in der Sache stellen. Und wir müssen besser werden in unserer Politik. Und beides zusammen führt dazu, dass die AfD dann kleiner wird.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, das beste Programm, um den Menschen ihre Ängste vor der Zukunft zu nehmen, ist, die Probleme zu lösen, die Menschen auch als ihre Probleme, als größte Probleme empfinden. Und für mich trotzdem spannend, die Frage natürlich nach der Haltung, vor allem auch unseres demokratischen Mitbewerbers von CDU und CSU. Ich meine, wenn wir uns mal die Umfragen für die Bundesländer im Osten anschauen, die jetzt dann Landtagswahl haben, da ist ja die AfD zum Teil die stärkste Kraft, zumindest in den Umfragen. Wir haben es bei den Europawahlen ja auch erschreckenderweise gesehen. Wenn wir jetzt sehen, dass da noch eine neue Gruppierung, nämlich Sarah Wagenknechts Bündnis, auf die in die Manege tritt, dann haben wir ja teilweise Konstellationen, in denen es ziemlich schwierig sein könnte, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig und ohne ein Ergebnis vorwegzunehmen, noch Mehrheiten innerhalb des demokratischen Spektrums zu schaffen. Wie siehst du diese Situation, vor allem auch im Hinblick auf die CDU-CSU? Vor allem die CDU hat ja durchaus, wenn es um die Frage der Brandmauer nach rechts geht, um diesen Begriff mal zu verwenden, Diskussionen in ihren Landesverbänden im Osten. Wie stabil ist aus deiner Sicht das, was ja viele in der CDU noch als Brandmauer gegen rechts bezeichnen, aber wenn ich mal an Frau Kramp-Karrenbauer und ihren Versuch in Thüringen einzugreifen in Erinnerung habe, dann hat es ja nicht so richtig toll funktioniert.
Ja, und die Situation ist da total schwer, da muss man nicht drum herum reden. Wenn du jetzt irgendwie in Sachsen, ich glaube, es waren über 40%, die AfD gewählt haben. Ne? Übrigens will ich einmal sagen, ich mache immer einen sehr klaren Unterschied in der Frage, wie hart kritisiere ich AfD-Funktionäre und wie gehe ich mit Wählerinnen und Wählern um, weil ich schon glaube, und ich habe gerade so ein paar Gründe genannt, wo ich auch sehe, da haben wir Leute verloren. Ich glaube, dass man viele dieser Wähler zurückholen kann und ich glaube auch, dass es unser Anspruch sein muss, dass man viele von denen zurückholt. Also die würde ich nicht beschimpfen, aber ich finde schon, dass man sehr klar auch benennen muss, was für Leute sich in der AfD rumtreiben und wo die politisch einzuordnen sind. Was die Strategiedebatten in der Union angeht, das sieht man in diesen Tagen am Beispiel BSW, aber bei der AfD erwarte ich eigentlich, dass die Union da glasklar ist. Und ich sage hier auch mal, ich nehme Friedrich Merz und anderen von der Bundesebene das auch wirklich ab, dass sie eine klare Meinung haben, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit, keine strategischen Mehrheiten mit der AfD. Ich glaube, das meinen die so, aber ich sage dann, ich habe die Erwartung, dass sie sich nach den Wahlen auch durchsetzen. Und ich höre immer wieder Stimmen aus den Landesverbänden in Sachsen, aus dem Landesverband in Thüringen, wo es ja doch auch nicht unwichtige Menschen in der CDU gibt, die sagen, ja, aber wir könnten doch mit denen auch zusammenarbeiten. Und das wird, glaube ich, eine Bewährungsprobe dann auch für Friedrich Merz und für die CDU-Führung in Berlin, dass dann völlig klar ist, diese Messlatte, keine Zusammenarbeit, keine Absprachen mit der AfD, das gilt, auch wenn es verdammt schwierig ist, dann vielleicht mit der Mehrheitsbeschaffung. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir einmal die Tür nur so einen Spalt aufmachen, wenn wir anfangen, die AfD zu normalisieren, dann kriegst du diese Tür nicht mehr zu. Und es mag Punkte geben, wo man auf einmal sagt, ja, das ist ja aber ein guter Punkt in deren Programm oder so. Das mag es geben. Habe selbst noch nichts gesehen davon, aber man muss immer sehen, wofür diese Partei insgesamt steht. Und diese Partei steht insgesamt für ein komplett anderes Deutschland. Die wollen nicht die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Die gefährden die Arbeitsplätze hier, die gefährden den Zusammenhalt. Die wollen Leute rausschmeißen aus diesem Land, die für mich ganz selbstverständlich seit vielen Jahren als Nachbarn, als Freunde, als Arbeitskollegen, als Kollegen aus dem Fußballverein mit dazugehören. Und deswegen ist die AfD nicht einfach so eine Partei, die so ein bisschen weiter rechts neben der Union steht, sondern es ist eine brandgefährliche, populistische, rechtsextreme Partei. Und deswegen darf eine demokratische Partei sich für die in keinster Weise öffnen. Und das muss auch klar nach den Landtagswahlen umgesetzt werden.
Das ist wiederum was, wo die Musik ins Spiel kommt. Ich bin kürzlich mal morgens ins Büro gefahren und habe das erste Mal diesen Song von den Ärzten, ich habe es ja vorhin gesagt, wir werden nochmal die Ärzte erwähnen, diesen Demokratie-Song gehört habe. Und der ist ja wirklich gut, weil er unter anderem auch benennt, dass Demokratie bei all ihrer Unzulänglichkeit immer noch die Staatsform ist und die Gesellschaftsform, die den Menschen am meisten Freiheiten gibt. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wie gesagt, du hast es vorhin selbst eingeräumt, gegen etwas zu sein reicht nicht aus. Ja? Gegen rechte Hetze zu sein, vor allem wenn sie dann den netten Onkel von nebenan spielen, das können die ja ganz gut und diese Jovialität und Leutseligkeit verkörpern. Ich glaube, es muss klar sein, dass die ein anderes Deutschland wollen. Und wenn wir den ersten Artikel unseres Grundgesetzes lesen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Schon den Artikel haben die nicht verstanden, weil sie nicht kapieren, dass alle Menschen davon betroffen sind. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir alle Demokratinnen und Demokraten zusammenbringen, um für etwas zu stehen, und zwar für unsere Demokratie, auch für Bürgerrechte, für Menschenrechte, für unsere offene Gesellschaft. Und darum wird es gehen. Neben der ökonomischen Frage, neben der Lösung der politischen Probleme, auch dieses Eintreten für etwas. Deswegen noch gegen Schluss noch eine Frage zu den...
Aber ja, lass mich doch ein... weil ich meine, du bist ja auch wenn ich jetzt sage, im Kontakt mit denen, das klingt ja too much. Also, aber ich meine, du sitzt mit denen auch im Landtag in Baden-Württemberg. Ihr habt ja auch immer wieder Situationen, wo es um die Frage geht, wie geht man mit der AfD um? Also wie ist denn bei euch die Einschätzung dazu, der Umgang? Wie merkst du, wie geht die Union mit denen um?
Das ist eine durchaus diffizile Frage, die wir uns seit 2016 ja stellen, seit die hier in den Landtag gekommen sind. Und am Anfang war das ja noch, ich sage jetzt mal, ein Professor an der Fraktionsspitze, der so ein bisschen dieses angeblich liberal-konservative innerhalb der AfD sein sollte. Und man hat ja gemerkt, wie sich diese Partei die letzten Jahre gehäutet hat, mehrfach, und radikalisiert hat. Da sitzen jetzt Leute drin, die spielen gnadenlos die Populismuskarte, die spielen auch gnadenlos, was ihre Sprache angeht, eine ganz rechtsextreme Karte. Die sprechen ja in diesem Nazi-Sprech von Altparteien oder Kartellparteien. Das sind ja Zitate von denen. Das heißt, die beleidigen dich nach Strich und Faden. Da gibt's keinen parlamentarischen Austausch. Die produzieren über ihre Auftritte, ihr Material für ihre Social-Media-Auftritte, um in ihren Blasen dann ihre Dominanz sozusagen zu suggerieren. Es ist ausgesprochen schwierig, mit denen umzugehen. Wenn du nur über deren Themen redest, dann machst du sie größer, als sie sind. Wenn du sie ignorierst, funktioniert es aber auch nicht, weil es dann heißt, du würdest ihnen sozusagen eine Sonderrolle zuschreiben. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, am wichtigsten ist es, mit den Menschen zu sprechen, die dir am Wahlkampfstand zum Beispiel sagen, die sagen doch nichts Falsches, wenn sie, und dann nehmen sie eine Behauptung. Und dann musst du mal mit den Menschen über diese Behauptungen reden. Und wenn die Menschen dann noch bereit sind, mit uns zu reden, ich glaube, dann haben wir eine Chance. Deswegen sehe ich es ja auch durchaus nicht als negativ, dass gerade bei der Europawahl trotz des schlechten Ergebnisses viele ins Lager der Nichtwähler abgewandert sind. Das heißt, es sind keine Leute, die dann automatisch zur AfD oder zur BSW gegangen sind. Aber gerade, ich wollte noch ansprechen, die jungen Leute. Die Leute, die das erste Mal zur Wahl gegangen sind. Da haben wir ja ein sehr differenziertes Wahlverhalten. Aber wir haben eben auch mit knapp 17% AfD. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die traditionellen Volksparteien, die größeren Parteien, weniger Zuspruch haben, weil es eben noch keine so starke Parteibindung haben kann. Was waren deine Gedanken, als du von diesem Wahlverhalten der Erstwählerinnen und Erstwähler gehört hast?
Naja, mein erster Gedanke war ja, wir müssen besser werden. Also das ist so, ich habe ja dann auch echt so Quatschdebatten in den Tagen danach erlebt. Ja, dass man, also bis dazu, dass jetzt Leute auf einmal das Wahlalter 16 wieder in Frage stellen. Ich meine, das kannst du nicht machen. Du sagst, die haben irgendwie aus unserer Sicht falsch gewählt und dann wird das Wahlalter wieder in Frage gestellt. Nee, wir müssen besser werden, wir müssen die überzeugen. Und wir hatten es ja bei der Bundestagswahl 2021, dass ein großer Teil der jungen Leute uns gewählt hat. So, das heißt, zwischen 21 und jetzt ist ja was passiert. Und das müssen wir analysieren. Warum sind die Vertrauensverluste da? Was erwartet eine junge Generation von uns? Wie können wir in der Ansprache, da rede ich jetzt auch von Kommunikation, beispielsweise in sozialen Netzwerken, aber vielleicht auch das hier, was wir beide gerade machen, und auch sozusagen in der Programmatik, was ist für die eigentlich wichtig? Ja, also was kann man da machen? Und ich finde, weniger junge Leute beschimpfen und sagen, ihr habt falsch gewählt, sondern irgendwie klar machen, wir haben zu lernen als demokratische Parteien. Wir müssen besser werden. Wir müssen uns verändern. Das ist so ein bisschen der Spirit, den ich mir wünsche. Aber ich habe schon echt absurde Debatten dann erlebt in den Tagen nach der Wahl. Und ich finde gut, dass man jetzt mit 16 auch wählen kann. Ich stelle mir das auch bei der Bundestagswahl vor. Aber vielleicht müssen wir uns dann noch mehr verändern, als das heute der Fall ist. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob wir so stark kommuniziert haben, dass junge Menschen auch weiß, dass wir als SPD im Bundestag eine Ausbildungsgarantie durchgesetzt haben. Das ist für mich ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt, dass wir das BAföG jetzt vor ein paar Tagen erst erhöht haben. Ich weiß nicht, ob das jeder mitgekriegt hat. Aber dann ist doch klar, dass wir irgendwie unsere Hausaufgaben zu machen haben und nicht die jungen Leute. Und trotzdem ganz kurz, ich meine, sage ich auch immer, nichts rechtfertigt, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Ja, das muss man auch sagen. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, wenn ihr Protest wählen wollt, dann wählt rechtsextrem. Nee, dann kommt zu uns und nehmt uns auf den Veranstaltungen auseinander, und also verbal auseinander. Ja, fordert uns, sagt uns eure Meinung. Und wir beide, ich weiß das von dir auch, wir sind beide viel unterwegs und da gibt's genug Möglichkeiten, wo man mit uns diskutieren kann. Aber wählt nicht rechtsextrem. So, das ist auch klar. Aber zu sagen, ich beschimpfe die jungen Leute jetzt, ich nehme denen das Wahlrecht wieder weg, also das halte ich wirklich für falsche Diskussionen. Wir müssen besser werden. Darum geht's.
Das ist definitiv so. Und ich glaube, es bringt nichts, hier irgendwie neunmal klug oder bevormundend dazustehen oder gar beschimpfend, sondern es geht darum, die Leute zu motivieren, ihre demokratische Rolle wahrzunehmen. Denn Demokratie sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das ist das, was ich in den Schulen immer sage, wenn ich unterwegs bin, egal ob als Kultusminister oder jetzt in meiner Rolle als Fraktionsvorsitzender. Ich sage immer, Demokratie ist anstrengend. Denn Demokratie setzt ja voraus, dass ihr eure Rolle als Staatsbürgerin oder Staatsbürger auch ausfüllt, indem ihr Informationen habt, nicht auf Fake News reinfallt und euch nicht manipulieren lasst. Aber ja, das ist auch eine Frage, wie wir junge Leute und vor allem deren Themen und auch deren Lebensgefühl ansprechen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir über Politik sprechen, aber dass wir auch zeigen, dass die, die Politik machen, auch Menschen sind, die zum Beispiel Musik ganz geil finden. Das haben wir heute, lieber Lars, von dir gehört. Das freut mich sehr. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich zitiere jetzt einfach zum Abschluss mal AC/DC. Die haben mal gesagt, und das ist schon lange her, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Und ich glaube, das muss die Devise der SPD sein. Lieber Lars, bleib gesund. Bis bald. Alles Gute.
Andi, danke für die Einladung. Alles Gute.